Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, die Menge der Gläubigen in Jerusalem war ein Herz und eine Seele. So schreibt es Lukas lapidar in Apostelgeschichte 4. Sie haben es eben in der Schriftlesung gehört. Kann das sein? Christen, ein Herz und eine Seele und dann auch noch beim Thema Geld? Da hört doch oft der Spaß auf, auch unter uns. Oder ist es bei Ihnen anders? Ich finde, diese Geschichte aus Jerusalem ist eine echte Herausforderung. Sie fordert uns heraus. Heraus aus unseren Resignationen, da ist nichts zu machen, so sind wir eben. Und heraus aus unseren Revolutionen, ich zeig's euch jetzt mal, wie richtiges Christsein geht. Und dazu werfe ich mit Ihnen zwei gründliche Blicke in die Lage in Jerusalem und dann einen Blick in unseren Alltag. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele, ein erster Blick, der tragende Grund. Wenn wir sagen, dass Menschen ein Herz und eine Seele sind, dann denken wir meist an gefühlsbetonte Umarmungen, an kumpelhafte Freundschaften oder so etwas. Die spannende Frage ist natürlich dann, wie lange hält solch ein Gefühl? Was trägt unsere Freundschaften? Wo ist die Mitte unserer Gemeinschaft? Lukas gibt uns drei Hinweise, was die Christen in Jerusalem zu einem Herz und einer Seele macht. Das erste, sie sind Gläubige. Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. In der Mitte ihrer Gemeinschaft steht also nicht eine große Begeisterung, auch wenn sie begeisterte, vom Geist Gottes bewegte Menschen sind. In ihrer Mitte stehen nicht gemeinsame Ansichten über Kindererziehung, Musikstil oder die Bekämpfung von Seuchen. In ihrer Mitte steht Jesus. Jesus verbindet ganz unterschiedliche Typen, wie den Heißsporn Petrus und den Zweifler Thomas, Menschen mit Hebräisch, Aramäisch als Muttersprache und solche, die Griechisch beten. Glaube an diesen Jesus war für die Christen in Jerusalem keine Randnotiz ihres Lebens, keine religiöse Verzierung ihres ansonsten gottfreien Alltags. Sie waren brutto zum Glauben gekommen, mit ihrem ganzen Dasein, einschließlich ihres Geldbeutels. Sie hatten ihr altes Leben ohne Jesus gegen ein neues Leben mit Jesus eingetauscht. Jesus ist der tragende Grund ihres Miteinanders. Warum? Was ist an diesem Jesus so besonders, dass Menschen ihm ihr ganzes Leben anvertrauen? Lukas weiß, das ist das Zweite, auf die zentrale Bedeutung der Auferstehung Jesu hin. Jesus besiegt die Macht des Todes. Als er am Ostermorgen völlig überraschend einigen Frauen und dann seinen alten Freunden begegnet, den Jüngern und Aposteln, da wird sichtbar, es gibt ein neues Leben jenseits der Todesgrenze. Wer zu Jesus gehört, hat darum eine unbändige Hoffnung, die durch keine Katastrophenmeldung zerstört werden kann. Er muss aus dieser Welt nicht mehr das Letzte herauspressen, weil er weiß, das Beste kommt erst noch in Gottes neuer Welt. Und weil Jesu Auferstehung ja seinen Tod voraussetzt, ist auch der Karfreitag mit im Blick. Da starb Jesus an meiner Stelle für meine Sünde, für mein Kreisen um mich selbst. Eigentlich müsste ich die Konsequenzen für diese Gottvergessenheit tragen. Aber das wäre tödlich. Für immer und ewig von Gott getrennt. Wer zu Jesus gehört, darf wissen, ich bin befreit. Befreit aus dem Gefängnis der Sünde und des Todes. Hineingestellt in ein neues, verändertes Leben, das bis in die Ewigkeit reicht. So ist Jesus der tragende Grund für die Gläubigen aller Zeiten. Und das Ganze gibt es, das ist der dritte Hinweis von Lukas, das Ganze gibt es auch noch geschenkt. Darum spricht Lukas von Gottes Gnade, die unter Christen wirksam ist. Das neue Leben, das mit Jesus anfängt und das Menschen im Glauben für sich ergreifen, dieses neue Leben ist nicht das Ergebnis eines immer strebenden Sich-Bemühens, sondern ein Geschenk Gottes. Ausgeteilt durch die Verkündigung von Jesus bis heute. Das ist der Grund dafür, dass Christen wirklich ein Herz und eine Seele sein können. Dieser Grund trägt. Denn wenn es an den Menschen in Jerusalem hinge oder an denen auf der Hensoldshöhe oder wo auch immer sie jetzt unseren Gottesdienst mitfeiern, dann würde es nicht gut um unser Miteinander stehen. Das alte Ego ist noch ziemlich mächtig, auch unter einem Talar oder einer Schwesterntracht. Aber weil der Grund unter unseren Füßen schon gelegt ist, umsonst, in Gottes großer Gnade, weil Jesus unser Grund ist, darum schwankt er nicht, auch wenn wir wackelig werden. Darum aber kann sich etwas ändern in unserem Leben, in unserer Gemeinschaft, in Jerusalem und bei uns. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Ein zweiter Blick, die praktischen Folgen. Die Kirche, die dem Herrn Jesus gehört, ist eine Glaubensgemeinschaft. Sie ist verbunden im Glauben an Jesus und sie ist darin eine Gemeinschaft. Eine Gruppe, die füreinander Verantwortung trägt. Darum gehört zum Christsein immer auch die verbindliche Mitgliedschaft in einer konkreten örtlichen Gemeinde. Wie wirkt sich das nun in Jerusalem aus? Lukas berichtet von der Gütergemeinschaft dieser Christen. Was heißt das praktisch? Es gab wohlhabende Christen, die Äcker und Häuser besaßen. Und das blieb auch so, als sie Christen wurden. Von einer allgemeinen Gleichmacherei ist nicht die Rede. Aber sie gingen jetzt anders mit ihrem Besitz um. Sie betrachteten ihn sozusagen als Leihgabe Gottes. Sie fragten sich, was können wir mit unserem Besitz Gutes tun, vor allem für unsere Mitchristen? Manche stellten ihre Häuser als Versammlungsstätten für Gottesdienste zur Verfügung. Kirchengebäude gab es ja in den ersten 300 Jahren noch nicht. Andere haben einen Teil ihres Besitzes verkauft, um die Not von Mitchristen zu lindern. Und diese Nothilfe wurde dann zentral organisiert. Über die Gemeindeleitung, die Apostel. Es lief also nicht über persönliche Beziehungen. Das kann ja schnell peinlich werden. Man wird leicht abhängig von einem Gönner. Nein, wer Not hatte, meldete sich bei den Aposteln. Und wer eine Immobilie verkauft hatte, gab den Erlös auch den Aposteln. Und die verteilten das dann an die, die es nötig hatten. Ich finde das schon ein bisschen krass. In einer Welt voller Egoismus machen Christen einen Unterschied. Ihnen ist es nicht egal, wie es den Mitchristen geht, auch finanziell. Paulus beschreibt die Gemeinschaft von Christen wie einen Körper. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und sie suchen dann nach einer Lösung, das Leid zu lindern. So waren sie ein Herz und eine Seele. Das heißt ganz praktisch, sie sorgten füreinander in der Not, mit den Möglichkeiten, die sie hatten, mit ihrem ganz persönlichen Vermögen. Klar, das ist auch damals nicht immer ganz störungsfrei gelaufen. Es geht um echte Nothilfe, nicht um eine soziale Hängematte. Und darum muss der Apostel Paulus manche faulen Christen daran erinnern, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Aber wer nicht kann, der braucht Hilfe. Und er bekommt sie. Und auch bei der Verteilung der Hilfe klemmt es manchmal. In Jerusalem haben sie mal eine ganze Gruppe Hilfsbedürftiger einfach übersehen. Witwen, die zugezogen waren und nicht das ortsübliche Aramäisch sprachen, sondern Griechisch. Klar ist auch, einen Acker kann man nur einmal verkaufen. Das ist auf die Dauer keine Lösung für soziale Nöte innerhalb der Christengemeinde. Deshalb brauchten die Jerusalemer Christen später die Unterstützung aus der halben Welt. Paulus und andere sammelten Kollekten für die Muttergemeinde in Jerusalem. Sie legten regelmäßig im Sonntagsgottesdienst einen Beitrag zusammen. Also ja wohl nicht vom Verkauf einer Immobilie, sondern von ihrem Arbeitseinkommen. Und zugleich erweiterte sich damit der Kreis der Christen, die füreinander Verantwortung trugen. Von der Einzelgemeinde jetzt hin zur weltweiten Kirche Jesu. Damit wir und die anderen Leser der Apostelgeschichte merken, das ist jetzt nicht einfach nur irgendeine fromme Theorie. Darum gibt Lukas jetzt gleich noch ein positives Beispiel dazu. Er erzählt von Josef, genannt Barnabas, ein Zuwanderer aus dem Ausland, aus Zypern. Er ist in der frühen Christenheit eine bekannte Persönlichkeit. Als er noch jung war im Glauben in Jerusalem, da verkauft er einen Acker und legt ihn, den Erlös, den Aposteln zu Füßen. Er gibt damit sichtbar jede Verfügung über das Geld an die Gemeindeleitung ab. Nun kann er nicht so als edler Spender noch die Bedingungen für die Vergabe dieses Geldes diktieren. Wenn ich es recht sehe, geschieht diese Art der Güterverteilung freiwillig. Hier ist nicht von einer Zwangskollektivierung der Güter die Rede. Christen sind befreit, heraus aus dem sündigen Kreisen um sich selbst. Und weil Jesus uns trägt, werden unsere Herzen und Hände frei, die Not der Mitchristen zu sehen und zu lindern. So sind wir ein Herz und eine Seele. Die Gläubigen, sie sind ein Herz und eine Seele, und jetzt mein dritter und letzter Blick richtet sich auf unsere Gegenwart. Wie gehen wir mit unseren Gütern und der wirtschaftlichen Not von Mitchristen um? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Vieles von dem, was wir eben aus dieser Christengemeinde in Jerusalem erfahren haben, das gehört heute in unserem Staat zum Alltag für alle Bürger. Unser Staat nimmt den einen etwas weg, denen, die etwas haben, und gibt es denen, die es brauchen. Zentral organisiert, anonymisiert, mit Rechtsanspruch, sodass sich niemand schämen muss und sich keine Abhängigkeiten zwischen Reichen und Armen ergeben. Unser Staat sorgt für Bildung für alle, Absicherung im Alter, bei Krankheit und Arbeitslosigkeit, Sozialhilfe und so weiter. Die Zauberworte dafür heißen Sozialabgaben und vor allen Dingen Steuern. Dabei zahlen 30% aller Erwachsenen in Deutschland keine Steuern. Und die 10% mit den meisten Gütern zahlen die Hälfte aller Steuern. Ähnlich wie in Jerusalem hält also unser Grundgesetz fest, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Nun kann man sicher über Einzelheiten dieser Regelungen trefflich streiten. Ähnlich wie in der frühen Christenheit gibt es überall Missbrauch. Beim Geben wollen sich manche drücken und beim Nehmen wollen sich manche unrechtmäßig bedienen. Ähnlich wie in Jerusalem gilt es darauf zu achten, niemand zu übersehen. Aber wenn Sie die Lage in Jerusalem und bei uns vergleichen, müssten wir dann nicht grundsätzlich erstmal dankbar sein für die Steuern, die wir zahlen und die Hilfe, die wir bekommen? Ich frage das ein bisschen vorsichtig, aber könnten wir nicht erstmal feststellen, vieles von dem, was uns Christen wichtig ist, ist in unserem Staat angekommen? Sicher, im Staat geht es nur mit Zwang. Ein Herz und eine Seele sind wir beim Steuernzahlen nicht. Aber vielleicht könnten Christen die staatlichen Sicherungssysteme mit Herz und Seele füllen.
Wer mit Jesus einen tragenden Grund für sein Leben hat? Wer befreit ist aus dem ängstlichen Sorgen um sich selbst, der wird doch frei zu teilen mit denen, die es nötig haben. Der wird dankbar, in einem Staat zu leben, der Menschen in Not nicht einfach fallen lässt. Und er hilft auch politisch mit, dass das so bleibt, in einem angemessenen Verhältnis von Geben und Nehmen. Natürlich, ich habe mich auch schon über Steuern aufgeregt, die ich zu zahlen hatte. Ein paar Jahre hat der Staat uns mal unrechtmäßig Geld abgeknöpft. Es war ziemlich kompliziert, bis alles wieder ins Lot kam. Aber unser heutiges Gotteswort fordert auch mich heraus. Heraus aus der Frage, was nützt mir? Was kann ich vom Staat fordern? Hin zum Blick für andere. Und dieser Blick ist dann mit unseren staatlichen Sicherungssystemen noch nicht am Ende. Sicher, wir müssen die Gütergemeinschaft der Christen in Jerusalem nicht kopieren oder das Lebensmodell unserer Diakonissen. Aber sie fragen mich, habe ich meine Mitchristen im Blick? Weiß ich, wie es ihnen geht und was ihnen fehlt? Teilen wir unser Geld, unsere Zeit, unsere Häuser und all die Gaben, die wir haben, teilen wir so, dass es für den anderen in seiner Not nicht peinlich ist, Hilfe anzunehmen? Ich kann jetzt nur Fragen stellen. Ich sehe keine Patentrezepte, die für jeden Ort und jede Lage passen. Wie gute Hilfe aussehen kann, ist immer wieder anders. Wenigstens zwei Beispiele will ich erzählen. In unserer früheren Essener Gemeinde gab es eine große Familie mit 7 adoptierten Kindern. Trotz eines guten Gehaltes waren die Finanzen in dieser Familie manchmal knapp. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie die Mutter dieser Familie einmal voller Dankbarkeit erzählte, eines Tages stand bei uns ein Auto vor der Tür. Einfach so. Einfach geschenkt. Ich weiß nicht, hat sie ehrlich gesagt, wie ich die Familie durchgekriegt hätte mit den vielen Aufgaben, die da dran stecken, ohne diesen Wagen. Einfach geschenkt. Ein zweites Beispiel greift in die Zeit der Finanzkrise 2008 zurück. Auch in unserer damaligen Nürnberger Gemeinde gingen die Kirchensteuern deutlich zurück. Wir mussten Personal abbauen. Wie froh waren wir, dass eine Mitarbeiterin freiwillig einen großen Teil ihrer bezahlten Arbeitszeit reduzierte. So half sie mit, dass wir niemand kündigen mussten, dem es vielleicht sehr weh getan hätte. Zwei Möglichkeiten für ganz praktische Nothilfe. Wie immer auch ihre Wege aussehen. Eins ist klar, wenn wir durch Jesus ein Herz und eine Seele sind, dann ist uns der Mitchrist nicht egal. Dann wird die Liebe Wege suchen und finden, wie wir in der Not helfen können und wie wir uns als Betroffene dann auch helfen lassen können. Denn wir leben alle davon, beschenkt zu sein. Und das macht das Herz weit und so wird es wahr, dass Christen ein Herz und eine Seele sind. Amen. Lasst uns beten. Danke, lieber Herr Jesus Christus, für deine Güte, mit der du uns täglich neu beschenkst. Öffne unsere Herzen, dass wir frei werden, deine Güte weiterzugeben und unsere Güter zu teilen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.